Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die heutige Ausgabe beginnt die Folgen zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Ich werde versuchen, euch Informationen zu geben darüber, was in der NHL passiert oder nicht passiert, solange die Olympischen Spiele und genauer das Olympische Eishockey-Turnier läuft. Dann gebe ich euch Informationen dazu, wie das Turnier selber läuft, und ich werde versuchen, zu den Teams im Einzelnen dann auch noch etwas zu sagen. Welche NHL-Spieler seht ihr da? Natürlich immer alles, ne? Ihr merkt das schon, mit dem Fokus auf die NHL. Ich habe euch des Öfteren auch schon gesagt, dass das mein Kerngebiet ist. So ein bisschen kommt jetzt seit dem letzten Frühjahr auch noch was dazu in Richtung Svenska Hockey-Ligan, aber vor allem zu den anderen Ligen, speziell dann auch zur DEL, kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich nicht die Zeit habe, die Spiele und die Liga dann eben entsprechend auch noch zu verfolgen. Heute soll es vor allem um die Regeln in der NHL gehen und auch um das Turnier selbst. Also wer nimmt überhaupt teil, wie ist der Modus, von wann bis wann geht das Ganze, und damit steigen wir direkt einmal ein, und zwar erstmal mit den Infos für die NHL. Was heißt denn dieses Turnier für die National Hockey League und was passiert denn in der National Hockey League während der Zeit? Es geht erstmal los, dass ab dem 4. Februar 15 Uhr nachmittags Eastern Time, das ist dann 21 Uhr deutscher Zeit, bis zum 22. Februar Eastern Time, kurz vor Mitternacht, also 11.59 Uhr, das wäre 6 Uhr morgens am 23. Februar in Deutschland, ein Roster Freeze gilt. Das heißt also, ab dem 4. Februar bis einschließlich 22. Februar können in der NHL keine Trades durchgeführt werden. Dürfen Spieler eben entsprechend nicht getauscht werden. Dann gibt es noch die Regel, dass vom 6. Februar bis zum 16. Februar auch nicht trainiert werden darf. Das heißt, selbst die Spieler, die jetzt da sind, wenn man sagen könnte, naja, das sind ja nicht alle Spieler bei dem Olympischen Eishockey-Turnier, sondern es sind im Gegenteil der Großteil der Spieler eben nicht nominiert. Die könnten ja trainieren, das dürfen sie, aber erst ab dem 16. Februar, beziehungsweise die genaue Uhrzeit ist sogar 2 Uhr nachmittags am 17. Februar. Dementsprechend wird also zumindest mal zwischen dem 6. und 16. Februar nicht viel los sein in der NHL, in den NHL-Hallen, beziehungsweise dann auch in den Trainingszentren. Das Eishockey-Turnier, das geht vom 11. Februar bis zum 22. Februar. Und die NHL selbst, die beginnt am 25. Februar wieder mit Spielen. Also, wenn wir das Ganze chronologisch durchgehen wollen, dann haben wir am 4. Februar den Roster Freeze. Die letzten NHL-Spiele, die finden zu nordamerikanischer Zeit am 6. Februar statt. Das ist 7. Februar in Deutschland morgens. Ab dem 6. Februar gilt dann auch eine Trainingsverbot. Das heißt, die Teams haben natürlich noch ihre Spiele am Abend des 6. Februars, aber danach gibt es dann eben kein Training mehr. Am 11. Februar beginnt das Eishockey-Turnier, und zwar mit der Partie um 16.40 Uhr zwischen der Slowakei und Finnland in der Arena Palla Italia Santa Giulia. Ich habe auch den Namen Arena Milano oder Unipol Dome. Also Unipol Dome wird wahrscheinlich dann außerhalb der Olympischen Spiele sein, weil das ein Sponsor ist, gefunden. Palatalia Santa Giulia ist wohl der normale Name. Da sollen 11.800 Zuschauer Platz finden. Ihr habt, glaube ich, die diversen Videos gesehen. Ihr habt sicherlich auch den einen oder anderen Artikel oder die eine oder andere Meldung dazu aufgeschnappt. Die Halle ist immer noch nicht fertig, sieht allerdings schon wesentlich besser aus als vor 2-3 Wochen, als dieses Testturnier war. Mittlerweile sieht das schon so aus, als ob man da spielen kann. Was ich interessant finde, sowohl bei der Halle als auch bei der zweiten Halle, die ist in Fiera Milano. Die nennt sich wohl Roh Arena. Die hat knapp 6.000 Zuschauer und wie gesagt, die eine 11.800 ungefähr wahrscheinlich und die andere ungefähr 6.000. Also da merkt man schon, da ist noch nicht ganz klar, wie viele Sitze sie denn fertig bekommen, wie viele Plätze dann Stehplätze, Sitzplätze sind, wie das mit den Logen ist und so weiter. Da ist sehr, sehr viel im Argen und das ist natürlich eine der Unsicherheiten unter anderem vor diesem Eishockeyturnier. Aber wie ich gesagt habe, am 11. Februar soll es dann losgehen. Da gibt es dann eben entsprechend die Gruppenspiele in 3 Gruppen. Da komme ich dann gleich noch zu, wie die Gruppen aussehen. Auf jeden Fall geht es dann in der NHL am 17. Februar weiter. Da darf dann wieder trainiert werden. Ab nachmittags am 17. Februar beginnen bei den Olympischen Spielen tatsächlich die Playoffs. Da gibt es eine Qualifikationsrunde, komme ich auch gleich noch zu. Und das Finale, das findet am 22. Februar statt. Dann eben entsprechend dort in Mailand. Und die NHL-Saison, die geht dann weiter am 25. Februar, 26. Februar deutscher Zeit. Da gibt es dann die ersten, wie viel sind es denn, 2, 4, 6, 8 Partien in der NHL, wo dann eben entsprechend die Spieler, die bei Olympia waren, auch im Normalfall wieder mit einsteigen sollten. Also das erst einmal der grobe Zeitrahmen, der euch jetzt im Februar dann erwartet, rund um die NHL und dann eben auch vor allem die Olympischen Spiele. Ein bisschen Historie, bevor wir zu den Gruppen und den Mannschaften kommen. Die NHL hat auf der Rekordseite, die sie pflegt, jetzt auch Rekorde und Informationen, will ich es mal nennen, weil so viele Rekorde sind da tatsächlich gar nicht mit dabei, zu den Olympischen Spielen mit veröffentlicht. Und da haben sie die ersten 5 Olympic Winter Games mit League Participation aufgelistet. Und da listet die NHL die Olympischen Spiele 98, 2002, 2006, 2010 und 2014. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, bei den letzten beiden Olympischen Spielen waren die NHL-Spieler nicht mit dabei. Und beim einen war das eben nicht Teil des Rahmenvertrages und bei dem anderen war es so, dass es aufgrund der Covid-Regelungen dann eben auch entsprechend so war, dass die Spieler zu Hause geblieben sind. Was ich ganz interessant finde, ist die Nummer oder die Anzahl an NHL-Spielern, die an diesen verschiedenen Turnieren teilgenommen haben. Das waren am Anfang 1998 117 Spieler. 26 der damals 26 NHL-Teams hatten da Spieler abgestellt. Ihr merkt schon, da waren 6 Franchises weniger, als wir sie aktuell haben. Und dann ging das Ganze ein bisschen hoch. 144 Spieler waren es 2002. Da waren es aber auch nur noch 27 von 30 Teams. Also ganz interessant, da gab es 3 NHL-Teams, die keine Spieler hatten, die 2002 dann bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City mitgemacht haben, was ja lokale Olympische Spiele waren. 2006 waren sie auch schon in Italien. Da war die größte Anzahl, zumindest laut der Statistik der NHL, an NHL-Spielern bei Olympischen Spielen. 151 Spieler waren es, damals 29 von 30 Teams. Und bei den folgenden Olympischen Spielen in Vancouver und in Sochi hatten alle NHL-Teams mindestens einen Spieler dabei, 30 von 30. Es waren dann allerdings wieder ein paar weniger. In Vancouver 139 NHL-Spieler und jetzt zuletzt beim letzten Turnier, wo die NHL-Spieler mitgemacht haben, in Sochi 148 NHL-Spieler. Bei den kommenden Olympischen Spielen sind es wieder einer mehr, 149 NHL-Spieler und tatsächlich haben alle 32 Franchises mindestens einen NHL-Spieler abgestellt. Tampa Bay ist aktuell das Team mit den meisten, das sind 10 NHL-Spieler, die Tampa Bay abstellt. Und tatsächlich hat Tampa Bay auch die größte Vielfalt, nämlich 7 verschiedene Nationen, für die Tampa Bay dann entsprechend Spieler zur Verfügung stellt. Was ich ganz interessant fand, waren die Zahlen zu den Trophäen. Bei diesen 149 NHL-Spielern gibt es tatsächlich nur 39, die einen Stanley Cup gewonnen haben. Also man würde ja davon ausgehen, und es ist ja auch so, dass das die Besten der Besten sind, aber da sieht man schon, selbst bei diesen rausgefiltert aus der gesamten NHL, 149 Spielern haben nur 39 einen Stanley Cup gewonnen und ungefähr einen Viertel, sage ich jetzt mal grob, von den Spielern, die dort abgestellt wurden. Also das fand ich schon relativ wenig. Was ich auch interessant finde, ist, es sind auch nur 6 Hart Trophy Sieger dabei. Die haben zwar insgesamt 9-mal eine Hart Trophy gewonnen, also auch mehrfach, aber es sind auch nur 6 Spieler, die eine Hart Trophy gewonnen haben, und nur 4 Spieler haben eine Conn Smythe Trophy gewonnen, was ja auch ein bisschen darauf hindeutet, dass die Conn Smythe Trophy auch manchmal dann von Spielern gewonnen wird, die eben ein gutes Playoff-Jahr hatten, dementsprechend eine Trophäe gewonnen haben. Und natürlich, was man mit dazu sagen muss, das Ganze würde etwas anders aussehen, wenn Russland mit dabei wäre, wenn man jetzt eine Malkin mit dabei hätte, einen Ovechkin, da hättest du natürlich direkt mal ein paar Trophäen mehr, ein paar Stanley Cups auch entsprechend mehr. Aber trotzdem fand ich die Zahl relativ gering, weil man ja immer sagt, ja, das sind ja die Besten der Besten, und das zeigt aber für mich auch wieder so ein Stück weit, wie schwierig es wirklich ist, einen Stanley Cup zu gewinnen und wie schwierig es auch ist, eben der Beste in der Liga zu sein, der Beste in den Playoffs zu sein. Das finde ich verdeutlicht nochmal diese kleine Quote an erfolgreichen Spielern bei diesen 149, die dann letzten Endes jetzt dort abgestellt wurden. Übrigens, natürlich ist die Zahl jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wann die NHL das festgelegt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es kann natürlich sein, dass jetzt durch Verletzungen und dann eben entsprechend Nachnominierung noch andere Spieler nachrücken, dass die Zahl geringer wird. Es kann theoretisch auch noch so sein, dass die Zahl höher wird, wenn jetzt Teams, die theoretisch einen Nicht-NHL-Spieler nominiert haben, noch einen NHL-Spieler für den dann nachnominiert. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Und deswegen werden es wahrscheinlich so grob diese 149 Spieler da tatsächlich bleiben. Was dafür spricht, dass es die absoluten Führungsspieler sind, die wir entsprechend dort sehen, ist die Tatsache, dass 15 aktuelle NHL-Captains mit nominiert sind. Wobei man auch da sagen kann, ist nicht mal die Hälfte der Captains in der NHL. 5, tatsächlich die meisten hat da Team USA, 4 sind bei Kanada, 3 bei Schweden, 2 in der Schweiz und 1 bei Team Tschechia. Der jüngste NHL-Spieler, das ist Macklin Celebrini. Der ist zumindest, als er nominiert wurde, 19 Jahre, 243 Tage, also 19 Jahre alt gewesen. Der jüngste tatsächlich insgesamt aktuell in den Kadern ist Alberts Smits vom Team Lettland. Der ist auch beim Turnier dann noch 18 Jahre alt, genau am 11. Februar 18 Jahre, 71 Tage. Der älteste Spieler ist bei den NHL-Spielern Sidney Crosby. Der ist 38 Jahre, 188 Tage, wenn das Turnier losgeht. Und insgesamt ist es Pierre-Édouard Belmar, kennt man natürlich noch, auch aus den NHL-Zeiten. Der ist fast 41, 40 Jahre und 342 Tage, wenn das Turnier losgeht. Dann schauen wir mal, welche Mannschaften denn überhaupt dabei sind und wie die dann entsprechend auch sich qualifiziert haben für dieses Turnier. Es sind insgesamt 12 Teams mit dabei. Als allererstes die Gastgeber, Italien. Dann haben wir 7 Mannschaften, die haben sich über das Ranking, also die Weltrangliste der International Ice Hockey Federation, qualifiziert. Das sind in no particular order Kanada, Finnland, die USA, Deutschland, Schweden, Schweiz und Tschechien. Ich will mal einmal gucken, wer ist da am höchsten gerankt. Tatsächlich aktuell die USA, wobei man sagen muss, dass dieses Ranking erstmal ein bisschen irreführend ist. Die haben nämlich Russland auf 1, obwohl die disqualifiziert sind aktuell oder gesperrt sind aktuell. Also wenn man die rausnimmt, ist es dann tatsächlich in der Reihenfolge so, dass es die USA sind, Schweiz, Kanada, Schweden, Tschechien, Finnland und Deutschland ist aktuell auf 7, wäre rausgerutscht, wenn Russland mit dabei gewesen wäre. Also das mal zur Info. Also Italien und diese 7 Mannschaften und die verbleibenden 4, die haben sich in 3 Qualifikationsturnieren dann entsprechend qualifiziert. Das sind die Slowakei, Lettland, Frankreich und Dänemark. Damit kommen wir auf 12 Mannschaften. Ich gehe es nochmal durch. Italien als Gastgeber, dann über die Weltrangliste Kanada, Finnland, USA, Deutschland, Schweden, Schweiz und Tschechien. Und die 4, die sich qualifiziert haben, über Turniere Slowakei, Lettland, Frankreich und Dänemark. Damit haben wir 12 Mannschaften. Die 12 Mannschaften sind aufgeteilt auf 3 Gruppen. Gruppe A, Kanada, Tschechien, die Schweiz und Frankreich. Gruppe B, Finnland, Schweden, die Slowakei und Italien. Und Gruppe C, USA, Deutschland, Lettland und Dänemark. Mal losgelöst von dem, wie es jetzt gleich weitergeht mit dem Modus, finde ich, dass wir da die leichteste Gruppe erwischt haben, mit eben entsprechend auch einem Ranking aktuell Deutschland da auf 2 gerankt hinter den USA und dann eben Lettland und Dänemark. Wenn ich mir zum Beispiel Gruppe 1 angucke mit Kanada, Tschechien, der Schweiz und die Franzosen noch mit dazu, sind 3 gute Teams mit vielen NHL-Spielern. Und auch die Gruppe mit Finnland, Schweden und der Slowakei ist sehr interessant. Und ja, bei uns musst du eben sagen, normalerweise müsste man erwarten, dass die deutsche Mannschaft da eine gute Voraussetzung hat, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Wie geht es denn weiter? Das ist gar nicht so einfach, denn 3 Gruppen mit 4 Mannschaften und am Ende möchtest du für ein Viertelfinale 8 Teams haben. Also, was man macht ist, die Teams werden von 1 bis 12 durchgesetzt. Das heißt, die ersten 4 Plätze bekommen die Teams mit der höchsten Position in der Gruppe, mit der höchsten Anzahl der Punkte. Dann geht es nach der Goal-Differenz, dann geht es nach der Anzahl der erzielten Tore und dann kommt das World-Ranking. So, jetzt würde ich mal sagen, normalerweise sollte es so sein, wenn die Gruppen nicht ganz verrückt spielen, dass wir da die ersten unter den ersten 4 die 3 Gruppenersten haben und den besten Gruppenzweiten. Alle anderen, also alle 8 Teams, die nicht dazugehören, die spielen danach nochmal eine Playoffs-Runde, eine Qualification-Round und ermitteln dann im direkten Duell die verbleibenden 4 Viertelfinalisten. Das heißt also, die sind gerankt nochmal, die Mannschaft, von 1 bis 12. Die ersten 4 gehen direkt ins Viertelfinale. Die haben sozusagen Heimrecht, sage ich jetzt mal, sind die Erstgenannten dann. Und die anderen 8, die spielen gegeneinander. Und zwar spielt dann der 5. Platzierte nach der Vorrunde gegen den 12. Platzierten, der 6. Platzierte gegen den 11., 7 gegen 10 und 8 gegen 9. Und die 4 Teams, die sich da durchsetzen in der Partie, die sind dann im Viertelfinale. Die Gruppenphase, die geht bis zum 15. Februar. Da ist die Gruppenphase zu Ende. Tatsächlich ist die Gruppenphase für Gruppe B schon am 14. Februar zu Ende. Die andere Gruppe, die spielt tatsächlich dann auch noch am 15. Februar. Und am 17. Februar gibt es diese Vorqualifikationsrunde, die Playoffs, und ab dem 18. finden dann die Viertelfinals statt. Alle am 18. tatsächlich. Die Viertelfinalspiele sind alle am 18. Februar. Am 20. Februar sind die beiden Halbfinalspiele. Am 21. gibt es ein Bronzespiel um die Bronzemedaille, also Spiel um Platz 3. Und am 22. Februar um, einmal kurz die Uhrzeit gucken, 14.10 Uhr, also am Sonntagnachmittag um 10 nach 2 findet das Finalspiel statt. Das die Zeitpläne jetzt erstmal für dieses Eishockey-Turnier. Und da würde ich sagen, dann schauen wir uns zumindest mal einige der Teams an. Und zwar beginne ich mit den Italienern. Die sind nämlich die einzige Mannschaft im gesamten Turnier, die nicht einen NHL-Spieler mit dabei haben. Die haben allerdings tatsächlich zumindest zwei Akteure, die in Deutschland bei den Schwenninger Wild Wings aktiv sind. Das ist einmal Thomas Larkin und dann Alex Civellato. Der ist mit dabei. Ansonsten ist der Großteil der Spieler vom HC Bolzano. Das sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Spieler mit dabei. 2, 4, 6 sind noch vom HC Pustertal Wölfe. Wir haben einen Spieler mit Damian Klara, der in der SHL spielt, in Schweden. Und wir haben insgesamt 2, 4, 6 Spieler, die in der Schweiz aktiv sind. Dazu noch ein Spieler in Slowenien und einer in Tschechien. Das ist der Olympiakader der Italiener. Man muss dazu sagen, Damian Klara ist ein Prospect der Anaheim Ducks, also spielt jetzt aktuell in Schweden, aber ist zumindest von den Anaheim Ducks gedraftet worden. Die Italiener haben tatsächlich auch den einzigen Kader, der keinen einzigen Spieler hat, der zumindest schon mal vorher bei Olympischen Spielen aktiv war. Also auch das ist ein Punkt, wo sie ja große Nachteile gegenüber den anderen Teams natürlich haben und dementsprechend kann man schon sagen, dass die Italiener, glaube ich, so die Mannschaft sind, die der größte Außenseiter insgesamt sind. Keinen NHL-Spieler mit dabei. Dazu eben noch alle unerfahren, alle entsprechend ohne, dass sie mal bei Olympia aktiv waren. Das ist schon ein großer, großer Nachteil, finde ich. Und natürlich kannst du immer sagen, ja, so ein bisschen Heimvorteil und so weiter. Ich glaube, in dem Fall alles andere als eine Platzierung weit, weit hinten durch die Italiener würde mich da schon überraschen. Das Team mit den zweitwenigsten NHL-Spielern, nämlich genau einem, das sind die Franzosen. Die haben Alexandre Texier dabei von den Montreal Canadiens als einzigen aktuell aktiven NHL-Spieler. Ansonsten hatte ich ja schon erwähnt, Pierre-Édouard Belmar ist mit dabei. Und bei den Franzosen ist es so, da sind einige Akteure, 6 davon in Finnland unterwegs. Wir haben auch 7 Spieler, die aus der Schweiz kommen, wieder eben auch jemanden aus der in der Slowakei aktiv ist mit Julian Juncker. Wir haben einen Spieler tatsächlich aus der KHL, Stefan da Costa. Und ja, 2 noch, die in Tschechien spielen. Und was haben wir hier? 2, 4, 6, 7 Spieler, die in der französischen Liga aktiv sind. Auch da muss man natürlich sagen, klarer Nachteil insgesamt, dass sie einen einzigen NHL-Spieler haben. Ein bisschen mehr Erfahrung auch, was die NHL betrifft. Und ich sehe gerade, das hatte ich eben unterschlagen, tatsächlich sind die Franzosen auch ohne Spieler, die bei Olympia aktiv waren bisher, also 0 von den 25 haben Erfahrung bei Olympischen Spielen. Okay, auch da würde ich erwarten, Gruppenphase maximal Platz Nummer 3 und dann ist es natürlich so, das muss man bei allen sagen, durch diese Pre-Playoff-Runde haben sie in einer Partie immer die Chance, die Großen oder die Größeren dann auch zu ärgern. Die ganz Großen würde ich schon als Gruppe Erste da erwarten, also USA und Kanada, wenn die nicht unter den ersten Vieren sind, finde ich das schon eine sehr, sehr große Überraschung und gegen die anderen Mannschaften dahinter ist durchaus immer was möglich in einer Partie. Dann Torhüter muss heiß laufen, gar keine Frage, aber die Chance würde zumindest bestehen, auch für Frankreich. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, die die meiste Erfahrung hat, was Olympische Spiele betrifft. Und da wäre ich vorher nicht drauf gekommen. Das ist Dänemark. Dänemark hat tatsächlich 14 Spieler, die bereits bei Olympischen Spielen aktiv waren. Und zwar 14, die 2022 in Pyeongchang aktiv waren. 14 Akteure, die eben wiederkehren. Und Dänemark hat auch, ja, je nachdem, wo man jetzt guckt, 5 oder 6 NHL-Spieler. Also wir haben auf jeden Fall Nikola Ehlers und Freddy Andersson von den Carolina Hurricanes. Dann haben sie noch Lars Eller von den Ottawa Senators, Mats Sogard von den Ottawa Senators und Oliver Björkstrand von den Tampa Bay Lightning und Jonas Rondbjerg. Der ist aktuell hier gelistet bei der offiziellen olympischen Seite, auch bei den Henderson Silver Knights, beim Farmteam der Vegas Golden Knights, gehört also mit zu den Vegas Golden Knights. Aber sie haben zumindest auch Spieler, 6 Akteure, die sich im Dunstkreis teilweise, aber dann auch direkt in der NHL bewegen, mit Nikola Ehlers, jemanden, der anderen Teams auch durchaus wehtun kann. Das musste ja das DEB-Team letztens bei einer WM leidvoll erfahren. Freddy Andersson, einen Torhüter mit dabei, Lars Eller, auch jemanden, der einen Stanley Cup gewonnen hat. Also da schon mal viel Erfahrung bei den NHL-Spielern, viel Erfahrung auch drumherum. Sie haben 6 Spieler, die in der DEL aktiv sind aktuell. 2 in Schweden, 1 in Italien, 3 in Frankreich, in Dänemark eben auch ein paar, Tschechien, Österreich. Also einen in der Schweiz sehe ich gerade, sehr bunt verteilten Kader, was auch die Ligen betrifft. Und sicherlich eine Mannschaft, die sehr unbequem irgendwo auch an der Stelle sein kann.
Trotzdem musst du natürlich auch sagen, sie haben jetzt nicht die Superstars mit dabei. Wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland nimmst, wo ja einen Dreiseitel und einen Stützle, also bei allem Respekt vor Nikola Ehlers, die würde ich da auch einen Stützle schon höher einstufen, Torhüterposition, Andersen, naja, Grubauer kannst du argumentieren, hat einen Stanley Cup gewonnen, hat jetzt eine sehr gute Saison wieder gespielt, also ich glaube schon, dass der Kader, der denen in Ordnung ist, und sie sind ja auch nicht umsonst dann bei diesem Turnier mit dabei, aber insgesamt denke ich schon, dass sie eben auch weiterhin mit zu den Außenseitern gehören. Die letzte Mannschaft, auf die ich in der heutigen Folge schauen möchte, das ist die Mannschaft von Lettland. Lettland hat eine Mannschaft, die durchaus Erfahrung hat, auch was Olympische Spiele betrifft. 13 Spieler haben olympische Erfahrung, 12 sind Neulinge bei einem Olympiaturnier. Es gibt Spieler von 5 verschiedenen NHL-Teams, angefangen mal mit Zemgus Girgensons von Tampa Bay. Dann haben wir Arthur Shilovs von den Pittsburgh Penguins, Uvis Balinskis von den Florida Panthers, zusammen mit Sandis Vilmanis, auch von den Panthers, Eduard Tralmax von den Detroit Red Wings und Elvis Merzlikins von den Columbus Blue Jackets. Heißt also, 2 der 3 Torhüter sind mit NHL-Erfahrung. Dazu kommt von den Fishtown Penguins noch Christers Gudlevskis und von den Kassel Huskies zum Beispiel auch Kaspars Daugavinc. Sie haben Spieler dabei noch von AHL-Teams. Sie haben Spieler dabei, die in Finnland aktiv sind. Viele Spieler in Tschechien, jemand, der in Dänemark spielt. Und, ach, Teddy Blüger habe ich fast vergessen, von den Vancouver Canucks. Das kommt, wenn man nach Alphabet hier sortiert hat, bei den Vereinen zumindest. Der natürlich auch noch mit NHL-Erfahrung. Also auch ein Kader, der durchaus eben Spieler mitbringt. Ähnliche Anzahl, sage ich mal, wie bei Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger, aber natürlich auch da wieder nicht die oberste Klasse an Spielern, eher eben dann Depth Player, sowohl was die Abwehr betrifft, was eben dann auch entsprechend die Forwards betrifft. Torhüterposition würde ich da jetzt auch keinen von den beiden mit zu den Top-Torhütern insgesamt in der NHL zählen. Eine Mannschaft, die bei Olympischen Spielen maximal den 9. Platz erreicht hat. Also das ist noch nicht so ihr Turnier gewesen. Zuletzt allerdings bei einer WM zum Beispiel mal Bronze 2023. Also durchaus auch ein Team, was ja die ein oder andere Überraschung auch schon geschafft hat in großen Turnieren. Vor allem bei Weltmeisterschaften war das so. Aber ja, insgesamt eben auch eine Mannschaft, die man einfach zu den schlechteren Teams zählen muss bei diesem Wettbewerb. Und es würde mich sehr überraschen, wenn eines dieser Teams in dieser Gesamtabrechnung Platz 1 bis 12 nach der Vorrunde höher als Platz 7 platziert wäre. Sicherlich immer mal möglich, ein Spiel vielleicht auch da ausgeglichen zu gestalten. Aber im Normalfall würde ich schon davon ausgehen, dass die Mannschaften, die ich jetzt eben heute besprochen habe, also Lettland, Dänemark, Frankreich und der Gastgeber Italien, dass die zu den Teams gehören, die weiter unten in der zweiten Hälfte sozusagen platziert sind, keinesfalls in irgendeiner Form sich direkt qualifizieren. Also da muss dann schon irgendwie richtig was schieflaufen, bei den anderen Teams. Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil wir natürlich eben dann auch den Faktor haben, dass zum einen in der Klasse, da sehe ich eben Teams wie Deutschland, wie auch die Schweiz, die Spieler, die aus der NHL kommen, besser sind als das, was jetzt diese vier Mannschaften haben. Italien ja sowieso gar keinen NHL-Spieler. Und dann natürlich nicht nur in der Klasse, sondern auch in der Masse bei den Teams eben dann Finnland, Tschechien natürlich auch, entsprechend Schweden, die USA und Kanada einfach besser sind, diese Mannschaften. Sie sind dann tiefer besetzt, sie sind breiter besetzt und das würde mich sehr wundern, wenn es da in irgendeiner Form, zumindest sagen wir mal in den Gruppenphasen, große Überraschungen gibt. Natürlich kann es dann so sein, das habe ich halt schon erwähnt, wenn du eine Partie hast, ein Goalie läuft heiß, es gibt blöde Strafen für die favorisierte Mannschaft und so weiter, dann ist immer was möglich. Aber insgesamt denke ich schon, dass diese Teams dann spätestens ab dem Viertelfinale auch nicht mehr dann, sagen wir mal, ab dem Halbfinale, Viertelfinale sind sie vielleicht noch mit dabei mit ein bisschen Glück, aber ab dem Halbfinale eben nicht mehr dann beim Turnier in den Spielen zu sehen sind. Das war meine erste Sendung mit dem Themenschwerpunkt Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Da natürlich wie immer die Frage, gefällt euch das so? Sind das die Infos, die ihr euch erhofft habt? Natürlich werden es dann jetzt auch mit den weiteren Teams immer mehr NHL-Spieler. Dann werde ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich ein bisschen auch auf die eingehe, die vielleicht dann auch nicht dabei sind, speziell natürlich dann bei den großen Nationen. Wir haben das Verletzungsthema, was auch eben einige Länder jetzt haben, wo Spieler noch verletzt sind. Gar nicht klar ist, ob die teilnehmen können. Bei einigen ist schon klar, dass sie nicht teilnehmen werden. Also von daher wird das dann an der Stelle noch etwas ausführlicher zu den Teams. So, damit würde ich erstmal sagen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.